Glaube kontra Zweifel, das ist mein Thema heute Morgen. Und vielen Dank nochmal, Walter, für die Einleitungsworte. Habe ich dir nicht geboten, dass du getrost und freudig bist, dass du zuversichtlich bist, dass du keine Angst haben sollst, hat Gott zu Josua gesagt. Und das möchte ich euch auch mitgeben nochmal. Vor 4 Wochen war ich hier und ich sehe da noch die Karten am Kreuz hängen, die ihr aufgehängt habt, um Gott Danke zu sagen. Habt ihr nochmal dran gedacht in den letzten 4 Wochen, an das, was ihr aufgeschrieben habt, um Gott Danke zu sagen? Mindestens am Sonntag habt ihr es gemerkt, ne, wenn ihr es gesehen habt. Aber habt ihr auch in der Woche, habt ihr auch daran gedacht, dass ihr Gott Danke gesagt habt? Für was auch immer. Gott möchte, dass wir ihm danken. Und dass wir ihm vertrauen in allen Situationen. Ich lese uns aus dem 2. Mose Kapitel 14, ab Vers 9. Die Soldaten des Pharaos mit ihren Pferden und Streitwagen holten die Israeliten ein, während diese bei Biharirot am Meer gegenüber vom Baal Zephon lagerten. Auf der Karte könnt ihr so ein bisschen erkennen, dass die Halbinsel Sinai und da, wo der rote Punkt ist, der rote Kreis ist, da sind die Israeliten dann durch das Meer gezogen. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Kennen wir das? Wenn wir sehen, da kommt was auf mich zu, und ich weiß nicht, oder ich weiß vielleicht doch schon, wie es ausgeht, und dann packt mich das Entsetzen. Kennt ihr sowas? Ja? Dann bin ich nicht so ganz allein, okay. Aber jetzt geht's weiter. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Doch Mose antwortete, hab keine Angst. Verliert nicht den Mut. Seid zuversichtlich. Seid getrost. Ich bin bei euch. Habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Wir sehen es im Alten Testament, wir sehen es im Neuen Testament, dass unser Zweifeln unseren Gott traurig macht. Ja, sogar ihn provoziert und ihm viel Schmerzen bereitet. Ein wichtiges Beispiel dafür sehen wir in der frühen Zeit des Volkes Israel, nachdem Gott sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit hat. Im Psalm 106 lesen wir, Vers 6 und 7, wir haben uns versündigt, wir genauso wie unsere Väter. Wir haben Unrecht getan und Schuld auf uns geladen. Unsere Vorfahren haben nichts gelernt aus Gottes Wundertaten damals in Ägypten. Sie vergaßen die vielen Zeichen seiner Güte am Ufer des Schilfmeeres, widersetzten sie sich ihm. Sie haben es vergessen, darf ich mal auf unsere Situation heute mal runterbrechen, was sie da aufgeschrieben haben, wofür sie Gott gedankt haben. Sie haben es vergessen, schlichtweg vergessen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, habe ich euch gesagt, dass ich in den 50 Jahren, wo ich jetzt Christ sein darf, immer wieder die Liebe Gottes, die Hilfe Gottes erfahren habe. Und dass das mich geprägt hat und mich auch für die nächsten 48 Jahre noch prägen wird. Ach, egal. Der Verfasser macht hier ein Bekenntnis, der Verfasser des Psalms 106. Worin bestand die Schuld, die Israel auf sich geladen hatte? Es war ihr Zweifeln daran, dass Gott auch weiter mit ihnen sein wird und sie aus jeder unmöglichen Situation rausholen wird. Obwohl sie es erlebt hatten am Schilfmeer, die haben ein unvorstellbares Wunder von Gott erfahren oder durch Gott erfahren. Das Wasser hat sich geteilt, sie sind durchgegangen und dann ist das Wasser wieder zusammengekommen und alle Ägypter sind ersoffen. Das haben sie vergessen. Das zieht euch das mal rein, dass man sowas vergessen kann. Das Meer teilt sich, das Meer fließt wieder zusammen und alle ersaufen. Aber ich bin gerettet. Wir werden hier von diesem Psalmisten eingeladen, uns vorzustellen, wie das Volk Gottes jubelnd auf der Siegesseite des Meeres stand. Gott hatte eines der größten Wunder in der Geschichte der Menschheit vollbracht. Israel aus Ägypten befreit, aus der Knechtschaft. Und wie reagieren dieselben Menschen, als sie danach mit Schwierigkeiten konfrontiert werden? Sie zweifeln an Gottes Treue. Der Schreiber sagt dir mit anderen Worten, kannst du das glauben? Unser Herr hat auf übernatürliche Weise für uns eingegriffen, uns von einem Feind gerettet und danach nach einem unfassbaren Wunder, was noch nie da war, was Gott gemacht hat, haben wir ihm misstraut. Wie können wir Gott nur so provozieren? Ganz anders sah die Sache aus, als Israel auf der Siegesseite des Meeres stand. Sie sangen und tanzten, als sie sahen, wie das ägyptische Heer in den Fluten ertrank. Psalm 106. Ups. Ich habe das Ding noch nie bedient hier. Ich habe nämlich meine Fernbedienung vergessen, deswegen dauert es ein kleines bisschen länger. So. Bitte? Oh, danke schön. Okay. Psalm 106, Vers 9. Er wies das Schilfmeer in seine Schranken und es zog sich zurück. Dann führte er sein Volk dorthin durch, wo sonst die Fluten alles bedecken. Sie gingen wie auf trockenem Wüstenboden. So rettete er sie vor dem Zugriff dessen, der sie hasste. Er erlöste sie aus der Gewalt des Feindes. Das Wasser begrub ihre Unterdrücker unter sich. Nicht einer von ihnen blieb am Leben. Da glaubten sie den Worten Gottes und lobten ihn mit einem Lied. Gott hat ein Wunder, ein weiteres Wunder getan und da glaubten sie ihm. Hier auf dieser Seite des Meeres sangen sie das richtige Lied. Ein Lied des Lobes auf den allmächtigen Gott. Aber sie sangen es auf der falschen Seite des Meeres. Jeder kann jubeln und singen, wenn ein Sieg errungen wurde, oder? Ich glaube, die Frankfurter haben ganz mächtig gejubelt. Ich habe hier keine Ahnung und mich interessiert es auch nicht, aber ich habe zufällig mitgekriegt, meine Frau hat mir gesagt, die Frankfurter haben Bayern geschlagen, 5-1. Was haben die Frankfurter gejubelt? Jeder kann jubeln, wenn ein Sieg errungen ist, oder? Und gegen die Bayern erst recht, ne? Frankfurt gegen Bayern. Eieiei. Okay. Aber Israel hatte diesseits des Meeres, also als die Ägypter noch hinter ihnen waren, in diesem Augenblick der Prüfung versagt. Sie haben ihrem Gott nicht vertraut. Sie haben ihrem Gott nicht vertraut. Gab es nicht genug Gräber in Ägypten? Müssen wir hier in der Wüste umkommen? Sie haben also etwas hineinprojiziert in ihre Situation, was überhaupt keine Wirklichkeit war. Gott hat nicht vor, dass sie in der Wüste sterben, sondern dass sie durchs Meer durchgehen. Das hat Gott geplant gehabt. Aber sie haben da nicht gar nicht dran gedacht, dass Gott vielleicht was tun wird, um sie zu retten. Mose, wieso hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Wir wären lieber Sklaven geblieben. Jetzt, nachdem sie ein Wunder erlebt hatten, das sie aus Ägypten befreite, schreibt der Psalmist diese erschütternden Worte. Jetzt ist hier alles durcheinander. Psalm 106, Vers 13, bitte, Regie. Doch schnell vergaßen sie Gottes Handeln. Sie wollten nicht warten, bis sein Plan sich erfüllte. Sie verschmähten auch das herrliche Land und glaubten nicht, was Gott gesagt hatte. Kann man das glauben? Sie glaubten nicht, was Gott gesagt hatte. Ihr seid natürlich da besser dran. Ihr glaubt das, was Gott gesagt hat. Amen. Das, was hier drin steht, das glaubt ihr? Alles oder nichts? Verstehen wir, was hier passiert ist? Gott hatte sich seinem Volk in Ägypten bezeugt, indem er unglaubliche Wunder für sie getan hat. In 10 verschiedenen Fällen hatte Gott Gericht über Ägypten gebracht, aber sein Volk Israel verschont. Aber nach Aussage des Psalmisten hatten diese vergangenen Wunder überhaupt keine Wirkung auf Israel. Alles vergessen. Ja, wenn Jesus jetzt ein Wunder tun würde, dann würde ich auch an ihn glauben. Dann würde ich ihm auch vertrauen. Würdest du nicht? Würdest du nicht? Hier, die Bibel sagt das ganz deutlich. Wunder führen nicht dazu, automatisch dazu, dass ich Gott vertraue. Nicht automatisch. Bei dem einen oder anderen kann es vielleicht mal geschehen, aber bei dem meisten nicht. Das sind Naturereignisse, das ist halt so passiert. Als schwierige Zeiten kamen, betrachtete das Volk diese Wunder rückblickend nur als, naja, ist halt passiert. Ich weiß zwar nicht wie, aber es ist passiert. Mose versuchte das Volk zu überzeugen, dass alles ein Handeln, ein Eingreifen ihres Gottes war für sie. Er sagte ihnen unmissverständlich, der Herr setzt alle diese Wunder ein, um eure Befreiung herbeizuführen. Aber sie zweifelten immer noch an Gott und hielten seine mächtigen Taten einfach für, ja, für selbstverständlich. So wie wir auch das tägliche Leben, das tägliche Erwachen und das tägliche Essen und das tägliche Arbeiten können und dürfen, alles für selbstverständlich halten. Ja, das steht mir doch zu, dass ich morgens aufwache und nicht tot bin. Sondern lebe und dann auf die Arbeit gehen kann. Ja, okay. Selbstverständlich. Natürlich sollen wir unseren Glauben niemals ausschließlich auf Wunder stützen. Der Heilige Geist stärkt vielmehr unser Vertrauen auf Gott, auch in Anfechtungen und Prüfungen und Nöten. Und dennoch hatte Israel 10 gewaltige Zeichen und Wunder mit angesehen, wie sie die Welt nie erfahren hatte. Aber sie kamen trotzdem ohne ein Quäntchen Glauben am Schilfmeer an. Israel war auf der Siegesseite des Meeres angekommen. Der Ort, an dem sie sich befanden, war im Hebräischen unter dem Namen Zugang zu einem schroffen Kliff bekannt. Dieser Name kann auch bedeuten, am Rande einer Krise. Das Volk Gottes stand buchstäblich am Rand einer riesigen Einöde. Einöde oder Krise. Gott ließ es zu, dass sein Volk in eine ausweglose Situation hineinkam. Gott ließ es zu. Gott hat sie nicht dahin geführt, sondern Gott ließ es zu, dass diese ausweglose Situation kam. Und selbst hier hat Gott einen wunderbaren Plan für sein Volk Da darf ich die nächste Folie, danke. In der darauffolgenden Zeit würde Gott auf übernatürliche Weise für alle Bedürfnisse seines Volkes sorgen. Hier in der Wüste gab es keinen Aldi, keinen Rewe, keinen Lidl, keinen Penny oder dergleichen, aber Gott würde sein Volk versorgen. Jeden Tag mit Manna. Bibelleser kennen diese Geschichte. Wer es noch nicht kennt, soll dann unbedingt die Bibel lesen, dass er diese Geschichten kennenlernt. Brot vom Himmel. Mann, was ist das? Und man nannte es Manna. Jeden Tag, wenn die Leute was essen wollten, mussten die jeden Tag morgens relativ früh rausgehen und das Manna sammeln. Und wenn dann die Sonne kam, dann schmolz es dahin. Und wer dann einen Abend zuvor mal länger Fernsehen geguckt hatte oder eine Party gefeiert hat und am anderen Morgen länger schlafen wollte und dann rausging, was sammeln wollte, war nichts mehr da, dann musste er fasten an diesem Tag. Also morgens früh raus und Brot sammeln. Und wenn du willst, dass dein Glaube wächst, dann musst du morgens früh raus und Brot sammeln für deinen Glauben. Das Wort Gottes ist die Speise für unseren Glauben, für unseren Geist, damit wir stark werden, so wie wir jeden Tag Brot essen oder Schinken oder Würstchen oder was weiß ich, was ihr zum Frühstück esst oder zum Mittagessen oder Döner. Unser Körper braucht das, um stark zu bleiben, kräftig zu bleiben. So braucht auch unser Glaube, unser Geist täglich das Wort Gottes, die Nahrung Gottes, was das Wort Gottes ist. Und wenn du dann später die Bibel lesen willst, naja, ich habe jetzt keine Zeit, mal ein bisschen verschlafen, muss mir schnell, dass ich an den Bus komme oder an den Zug oder wie auch immer. Und dann später die Bibel liest, dann sagt dir dieses Wort nicht mehr viel was. Warum? Weil dein Kopf so voll ist mit den Gedanken des Tages und mit das, was alles noch gemacht werden muss. Und dann fällt dir das ein und das darf ich nicht vergessen. Und ja. Weiß hier irgendjemand, wovon ich spreche? Ja? Danke. Weißt du, das Wort Gottes ist das Wichtigste für dein Leben. Das Wort Gottes ist das Wichtigste für dein Leben. Für dein irdisches Leben und auch für dein geistliches Leben. Wort Gottes ist das Wichtigste für unser Leben. Wir brauchen das Wort Gottes. Wenn du willst, dass dein Glaube stark wird, musst du nicht beten, Herr Jesus, mach meinen Glauben stark. Das wird er nicht machen. Dann sagt er, lies im Worte Gottes. Da steht, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Der Glaube, wenn dein Glaube stark werden soll, lies das Wort Gottes, hör dir das Wort Gottes an, komm in Gottesdienst, hör irgendwo anders oder lies dir selber das Wort Gottes vor, dass du es mit deinen Ohren hörst. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, steht im Römerbrief. Also, zurück zum Manna. Kein Aldi, kein Rewe, aber Gott versorgte. Es gab auch keinen Getränkeshop, aber der Herr würde Quellen aus dem Felsen entspringen lassen. Halleluja. Habt ihr das schon mal gelesen? Ja, dass Mose den Fels schlug, dann kam Wasser raus. Es gab keine Supermärkte oder Modekaufhäuser, aber die Bibel sagt, dass die Kleider und die Schuhe der Israeliten nicht abgetragen wurden, nicht kaputt gingen in den 40 Jahren. Stell dir das mal vor. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. In 40 Jahren ist kein Schuh kaputt gegangen, ist keine Hose, kein Kleid, kein Hemd kaputt gegangen. Ist nichts unmodern geworden, dass der andere gesagt hat, was hast du da für ein Ding an? Ist ja von vorgestern. Gott hat dafür gesorgt, dass nichts kaputt geht. Gott übersah keinen einzigen Bedarf. Er hat sie sogar mit Silber und Gold überhäuft, als sie aus Ägypten auszogen. Und sobald sie in der Wüste waren, hat er ihnen übernatürliche Kräfte verliehen. Es gab keinen unter ihnen, der zu schwach war oder gar krank war. Psalm 105, Vers 37 nachzulesen. gab keinen Schwächling, gab keinen Kranken unter ihnen, keinen Gebrechlichen. Vor der sengenden Wüstensonne schützte er sie durch eine Wolke ab. Nachts ließ er ein übernatürliches Feuer lodern gegen die Kälte und gegen die Dunkelheit. Israel war von keiner einzigen Gefahr bedroht, weil Gott auf jedem Schritt für sie sorgte. Sie haben Gott täglich vor Augen gehabt, am Tag in der Wolkensäule, nachts in der Feuersäule, wie es die Bibel sagt. Die Gegenwart Gottes täglich vor Augen und trotzdem haben sie immer wieder gemotzt und gemeudert. Israel war von keiner einzigen Gefahr bedroht, weil Gott um sie her war, wie eine Heerschar und sie bewahrt hat. Allerdings, eins konnte Gott nicht erzwingen: Vertrauen und Glauben in sein Wort. Das mussten die Menschen schon selber machen. Trotz der zahlreichen Wunder, die durch die Gott für Israel gesorgt hatte, hat sein Volk immer und immer wieder an ihm gezweifelt. Warum, meint ihr, erwählte Gott Israel als sein Eigentumsvolk? Es war doch nur ein ganz, ganz kleines Volk unter allen anderen Völkern. 5. Mose 7, Vers 7 lesen wir: Der Herr hat euch nicht angenommen und euch erwählt, weil ihr mehr wärt als die anderen Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch geliebt hat und weil er seinen Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch mit mächtiger Hand herausgeführt aus Ägypten. Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit und nach Kanaan gebracht. Warum? Um ihnen schöne Häuser zu bauen, Weingärten, Milch, Honig und in Hülle und Fülle zu haben, hat Gott sein Volk deswegen aus Ägypten rausgeführt, um ihnen ein ruhiges Leben zu verschaffen? Nein, diese Befreiung aus Ägypten erschöpfte sich nicht darin, dass Gott sein Volk an einen Ort brachte, wo das Volk sich ständig an dem Segen Gottes erfreuen konnte. Ja, Milch und Honig hatte Gott schon verheißen, selbstverständlich. Aber deswegen hat Gott das Volk nicht dahin geführt nach Kanaan, damit sie Milch und Honig genießen konnten. Es ist offensichtlich, dass Gott durch diese Erfahrung etwas in seinem Volk bewirken wollte. Und ich hoffe, ihr habt im Hinterkopf schon gleich sein Volk, das Volk Gottes. Wer ist das Volk Gottes? Israel allein oder sind wir auch nicht auch Volk Gottes? Ja, sein Volk. Wenn ich von seinem Volk spreche, ist nicht nur Israel mit gemeint, sondern sind wir auch mit gemeint heute. Wir sind heute das Volk Gottes. Und an diesem Volk Gottes möchte Gott etwas bewirken. Gott hat damals Israel an den Rand einer Katastrophe kommen lassen, um sich einer Krise zu stellen, wie sie es noch nie erlebt hatten. Einfach ausgedrückt wollte Gott sein Volk dazu ausrüsten, seine Boten an eine verlorene Welt zu sein. Das Volk Gottes sollen die Boten Gottes an eine verlorene Welt sein. In 1. Mose 28, 14 lesen wir: Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Ihr sollt mein Eigentum sein, heißt es in 2. Mose 19, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das wiederholt Petrus nochmal in seinem Brief und weiter heißt es dann Epheser 1, Vers 12 und 14, damit wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienten, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Bist du Eigentum Gottes? Dann lebst du zum Lobe der Herrlichkeit Gottes. Amen. Oder mit Fragezeichen Amen. Damit wir etwas sein oder würden zum Lobe seiner Herrlichkeit. Durch dein Leben soll Gott verherrlicht werden. Dazu bist du Christ geworden. Wenn du das noch nicht gewusst hast, dann weißt du es aber jetzt. Und jetzt darfst du dich anstrengen. Dein Leben soll zur Herrlichkeit Gottes dienen. Und weißt du, was dann in deinem Leben passiert? Das Beste, was du dir nicht vorstellen kannst. Dir geht es nämlich dabei dann selber gut. Wenn du dafür sorgst, dass Gott gut dasteht bei den Menschen, dass Gott verherrlicht wird, dann geht es dir zuerst selbst gut. Vom Anfang an war es Gottes Absicht gewesen, eine verlorene Menschheit zu erreichen. Er erwählte Israel, um ein Licht für die Völker zu sein, ein leuchtendes Beispiel seiner Gnade und Liebe. Er wollte den Menschen deutlich machen, dass sein Herz jedem Menschen, jeder Nation zugewandt ist, selbst den Nationen, die gegen ihn gesündigt haben, die gegen Gott waren, die Gott abgelehnt haben. Die Propheten Israels haben das gewusst. Sie prophezeiten immer und immer wieder, dass Gottes Gesetz von Jerusalem aus in die ganze Welt gehen würde. Und hier in der Wüste wollte Gott nun eine erste Generation, wenn ich mal so sagen darf, heranbilden, die ihm total vertrauen würde. Das war der Plan Gottes. Er wollte den Völkern beweisen, dass es nur einen Gott gibt und dass er seine Wunder durch ein gläubiges Volk bewirkt. Aber der Herr wird nicht durch ein Volk wirken, das voller Zweifel und Unglauben ist. Mose sagt, 5. Mose 9, Vers 23, weil ihr dem Herrn nicht zugetraut habt, habt ihr ihm nicht gehorcht. Und das dreh jetzt mal rum. Du gehorchst nicht, weil du ihm nicht glaubst, weil du ihm nicht vertraust, sondern du machst dein eigenes Ding. Du sorgst selbst für dich. Ich muss doch meine Sicherheit haben, ich muss doch in meine Rentenkasse einzahlen und, was weiß ich alles. Ich muss doch für mich sorgen. Wer sorgt denn sonst für mich? Ja, Gott, hallo? Oder sorgt er nicht für dich? Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 58, weil sie Jesus das Vertrauen verweigerten, tat er dort nur wenige Wunder. Matthäus 13, 58, weil sie Jesus, die Menschen dort in Nazareth, in seiner Heimatstadt, das Vertrauen verweigerten, tat er dort nur wenige Wunder. Gott sucht auch heute noch nach Menschen, die ihm völlig vertrauen. Geschwister, Jesus hat uns nicht errettet, damit wir einfach ununterbrochen in seiner Güte baden können, in seiner Herrlichkeit, in seiner Barmherzigkeit uns ahlen können, sondern Gott erwählte jeden Einzelnen von uns mit einer ewigen Absicht. Du bist ja nicht nur hier die paar Jahre auf dieser Erde, sondern du lebst ja weiter. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Bevor du geboren wurdest und nachdem du im Himmel bist. Gott hat einen Plan für dein Leben. Eine ewige Absicht hat Gott für dich. Und diese Absicht reicht über Segnungen, Gemeinschaft und Offenbarung hinaus. Gott hat mehr. Gott ist größer, als du dir überhaupt hier oben in deinem bisschen Krebs vorstellen kannst. Hast vielleicht ein bisschen mehr als ich, aber trotzdem immer noch zu wenig, um dir vorzustellen, wie Gott ist. Die Tatsache ist, dass Gott sich immer noch nach einer verlorenen Menschheit ausstreckt und er sucht nach einem glaubenden, vertrauenden Volk, das er zu seinem größten evangelistischen Werkzeug formen kann. Er sucht Menschen, die ihm alles zutrauen. Gott sucht dich. Gott sucht dich. Gott sucht dich. Jesus gebraucht keine Engel, um seine Herrlichkeit zu bezeugen, sondern er gebraucht sein Volk. Die, die ihm ihr Leben übereignet haben. Die, die gesagt haben, Jesus, vergib mir meine Sünde, ich will mit dir leben und ich will für dich leben. Komm du in mein Leben und sei Herr meines Lebens. Und jetzt hast du die Herrschaft zurückgenommen über dein Leben, oder? Jesus sucht nach Möglichkeiten, sein Wort in unserem Leben zu beweisen, damit die Welt es glaubt, wenn wir unseren Mund aufmachen und von Jesus erzählen. Er möchte den ungläubigen Menschen treue Menschen präsentieren, die zwar durch schwere Zeiten gingen und durch schwere Zeiten erschüttert sind, durch tiefe Anfechtungen gegangen sind, aber ihm trotzdem vertrauen. Ihm trotzdem vertrauen. Und nicht erst hinterher, wenn die Hilfe da war, wenn die Ägypter ersoffen sind, sondern vorher, bevor das Wasser sich erst teilt, da ihm vertrauen. Das möchte Gott. Vertraust du ihm? Gott sucht nach Menschen, die auch in Prüfungen standhalten. Deshalb ruft er alle ein, deren Glauben er zu reinem Gold werden lassen kann. Es ist immer so gewesen, dass Gott, nachdem er uns gerettet hat, uns in eine Wüste der Prüfung führt oder es zulässt. Es war im Leben genauso, im Leben Jesu genauso. Als er aus dem Wasser der Taufe stieg, wurde er vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er einer schlimmen Prüfung unterzogen wurde. Dasselbe geschah bei den Israeliten. Kaum war das Volk Gottes aus Ägypten raus, als es dann am Rand einer Krise stand in der Wüste. Warum ist das so? Es liegt ihm daran, dass er ein Volk sucht, das ihm vor den Augen der ganzen Welt vertraut. Auch dann, wenn es in unmögliche Situationen hineinkommt. Wenn es am Rande einer Krise oder gar in der Krise schon drin ist. Und du kannst sicher sein, dass die Welt dich beobachtet, wie du diese Anfechtungen und Prüfungen durchstehst. Wie du im Glauben stehst. Die Menschen beobachten dich. Sie beobachten das Volk Gottes. Mir ist auch schon ab und an mal gesagt worden, was, du bist Christ, ne? Sagst du noch sowas? Wisst ihr, die Nichtchristen wissen genau, was Christen sagen dürfen und nicht, was sie nicht sagen dürfen. Was Christen tun dürfen und was sie nicht tun dürfen, das wissen die Nichtchristen ganz genau. Wenn wir der Welt, wenn ich mal so sagen darf, den Nichtchristen sagen, dass Jesus unser Herr ist, dass Jesus unser Erlöser ist, dass Jesus unser Arzt ist, dass Jesus ein Gott ist, der Unmögliches möglich machen kann, dann werden die Menschen uns ganz genau beobachten, um festzustellen, wie wir in unmöglichen Situationen jetzt damit umgehen. Ja, jetzt will ich mal sehen, was dein Gott macht. Und noch einer schaut zu, der Widersacher Gottes. Und er hofft, dass unser Glaube versagt. Gott hofft, dass unser Glaube standhaft bleibt und der Teufel hofft, dass unser Glaube versagt. Hehe, sagt er dann, hab's doch gewusst. Alles, was der Teufel sagt, ist Lüge. Alles, was er sagt, ist Lüge. Was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, müssen wir ablehnen. Egal, was es ist, was nicht hiermit übereinstimmt, wir müssen es ablehnen. Denn das ist alles Lüge, was der Teufel uns auftischen will. Und wenn wir versagen, kommen wir halt nicht dahin, wohin Gott uns haben will. Denn Gottes Wunsch für uns ist, dass wir in die vollkommene Ruhe in ihm hineinkommen. Vollkommene Ruhe. Friede im Herzen. Mitten in der Krise. Dann, wenn alles zittert, alles schlottert. Ich vertraue meinem Gott. Ich vertraue auf das Wort Gottes. Ich weiß, dass Jesus niemals lügt, sondern dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Jesus ist das Wort und das Wort ist Jesus und darauf vertraue ich. Machst du mit? Halleluja, sind wir schon zwei. Es gibt einen Ort, oder drei, vier, fünf, Halleluja. Es gibt einen Ort in Jesus, wo es keine Sorge über die Zukunft gibt. Weder über morgen, noch übermorgen, noch nächstes Jahr. Keine Sorge über das, was kommt. An diesem Ort herrscht auch keine Furcht vor plötzlichem Unglück oder vor Not oder vor Arbeitslosigkeit. Da gibt es keine Furcht vor Menschen, vor Fehlschlägen, vor Verlust des Lebens. Dieser Ort ist ein Ort des absoluten Vertrauens in die Liebe Gottes, in die Treue Gottes. Und der Schreiber des Hebräerbriefes bezeichnet ihn als Ort vollkommener Ruhe. Vollkommener Ruhe. Und diese Ruhe wurde Israel angeboten, diese vollkommene, aber die Zweifel und der Unglaube des Volkes hielt es von dieser Ruhe ab, ließ es nicht in diese Ruhe hineinkommen, weil die, die diese gute Nachricht zuerst gehört haben, durch ihren Unglauben ausgeschlossen blieben. Die Israeliten lebten in ständiger Angst und Sorge und warteten schon immer auf die nächste Krise. Wie sieht es denn da bei dir aus? Wartest du auch auf die nächste Krise? Eins habe ich jetzt überstanden, aber das zweite kommt ja gleich hinterher. Ne? Ein Unglück kommt selten allein. Wartest du auch schon auf die nächste Krise? Hast die erste noch gerade überstanden und hast schon Angst vor der nächsten? Die Folge war, dass Israel in seinen Schwierigkeiten verzweifelte. Geschwister, in Gottes Ruhe zu leben, ist ein Lebensstil. Ist ein Lebensstil. Gott möchte, dass wir durch seinen Frieden und seine Zuversicht in allen unseren Prüfungen bewahrt werden, indem wir wissen, dass unser hoher Priester im Himmel, Jesus Christus, unsere Schwachheit, die wir nun mal haben, nachempfinden kann. Um in Gottes Ruhe einzutreten, ist es wichtig und notwendig, dass wir unsere eigenen Bemühungen und Anstrengungen, dass wir denen absagen. Ich kann nichts. Gar nichts ohne die Hilfe meines Herrn. Nur der Glaube bringt uns in diese vollkommene Ruhe hinein. Und so werden auch wir nur in die Ruhe hineinkommen, wenn wir im Vertrauen auf Jesus und sein Wort feststehen. Wenn wir wissen, was hier drin steht und es immer wieder bekennen oder proklamieren oder aussprechen oder lesen, wie auch immer du es sagen willst, dass wir das, was hier drin steht, denn da sind jede Menge Verheißungen drin, jede Menge Verheißungen für jeden Einzelnen und für jede Situation deines Lebens. Du musst halt nur lesen und rausfinden und das dann Gott vorhalten. Und dann sagt er, mein Kind vertraut mir und jetzt geschieht's, so wie es mir vertraut hat. Jetzt lasse ich das Wort in seinem Leben wahr werden. Und dann kommen wir in die Ruhe hinein. Wir sollen darauf vertrauen, dass Gott treu ist und uns aus allen Umständen heraushelfen wird, auch wenn sie noch so unüberwindlich scheinen. Für uns. Wir entwickeln dieses Vertrauen, indem wir in seinem Wort lesen und forschen, wie schon gesagt. Denn dieses Wort sagt uns, dass unser Vertrauen eben nur aus diesem Wort kommt. So wie ich es eingangs schon gesagt habe und jetzt nochmal vorlese, Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Luther sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Und ihr habt jetzt eine Predigt gehört, die aus dem Wort Gottes gekommen ist und wo es nicht aus dem Wort Gottes war, da prüft es dann, oder ihr meint nicht aus dem Wort Gottes war, prüft es am Wort und sagt mir dann das nächste Mal, dass ich das dann korrigieren kann, was nicht aus dem Wort gekommen ist. Schluckt das nicht einfach so, was ich hier gesagt habe. Bitte, bitte schluckt es nicht einfach nur, sondern kontrolliert es am Worte Gottes, ob das die Wahrheit ist, was ich gesagt habe. Ich will hier keine Abnicker haben, sondern ich möchte, dass ihr selbst auf dem Fundament des Wortes Gottes euren Glauben aufbaut. Nicht auf dem, was ich predige, sondern auf dem Wort Gottes. Und dann könnt ihr hinterher sagen, Gott hat zu mir gesprochen und nicht der Volker hat gesagt, ich soll ihm vertrauen. Das wird nicht lange halten, was ich gesagt habe. Das wird nicht lange halten, aber wenn Gott es zu dir gesagt hat, dir offenbart hat, dann wird es halten, weil Gott hat zu dir gesprochen. Gott hat sich dir offenbart und das möchte er. Er möchte sich dir offenbaren, indem du in seinem Wort liest und das kontrollierst, was ich gesagt habe, ob das stimmt. Kommt zum Schluss. Gott hat einen Plan für uns und unser Leben. Er sorgt für uns. Er bereitet uns zu. Und er sucht heute noch nach Menschen, die bereit sind, Prüfungen auszuhalten, um Boten Gottes an eine verlorene Welt zu sein. Denn sein Wunsch ist es, uns und alle Menschen in seine Ruhe hineinzubringen. Schon jetzt auf dieser Erde, aber erst recht in die ewige Ruhe der Herrlichkeit. Und das geschieht durch Glaube, der im Gehorsam gegenüber seinem Wort wächst. Darum Glaube kontra Zweifel. Glaube vertreibt Furcht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.